Als Predigtext für diesen Sonntag vor Pfingsten ist uns ein Abschnitt aus Jeremia 31, Vers 31 bis 34 vorgegeben. Dort schreibt Prophet Jeremia: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israels schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Amen. Liebe Gemeinde, unter einem Bund sollten wir uns eigentlich alle was vorstellen können. Schließlich leben wir in der Bundesrepublik. Außer den Bayern vielleicht, die haben bekanntlich dem Grundgesetz als Grundlage unseres Bundesstaates nicht zugestimmt. Sie sind nur dabei, weil sie überstimmt wurden. Doch das ist die hohe Politik. Noch viel existenzieller und persönlicher durchzieht der Bundesgedanke die ganze Bibel. Der Gott der Bibel ist ein Gott des Bundes von Anfang an. Von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offenbarung hat er doch den Menschen zu seinem Ebenbild als Gegenüber, als Gesprächspartner, den Einzigen, der gesprächsfähig ist, geschaffen, um mit ihm in Beziehung zu treten, um sozusagen schon einen Urbund zu stiften. Und seither ist die ganze Geschichte Gottes mit dem Menschen eine Geschichte der Wiederanknüpfungsversuche Gottes, eine Geschichte der Bundesschlüsse Gottes, die sich in ihrer Dichte und Intensität immer mehr steigern. Ich möchte mit meinem ersten Gedanken mal ganz vorne anfangen. Nach dem Sündenfall geht es los. Ohne Bund. Ohne Bund. Das gibt es heute noch und nimmt zu, dass Menschen gottvergessen leben, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie nichts mit Gott zu tun haben wollen. Ohne Bund. Um an ein extremes Beispiel zu erinnern, was das bedeutet, zu leben ohne Bund mit Gott. Das Missionsteam um Jim Elliot, wird in den 50er Jahren gewesen sein, wusste sich zu einem Stamm Ecuadors gesandt, der nicht einmal an irgendwelche heidnischen Götter glaubte. Sie pflegten mehr oder weniger keine Religion, dieser Stamm, kein Gottesdienst und keine Opfer, dafür aber eine unerhörte Grausamkeit. Ihren Mitmenschen, auch den eigenen Stammesgenossen gegenüber. So ist das, ohne Bund, Mord und Totschlag. Verstehen wir, das heißt es in letzter Konsequenz abgehängt vom Bund Gottes zu sein. Jim Elliot und seinem Team ließ das keine Ruhe. Aber dieses Team bezahlte die Absicht, auch diesen Menschen mit dem Gott zu bringen, der sie sucht und liebt, mit dem Leben. Trotzdem ließ sich die Frau des ermordeten Jim Elliot nicht von der Absicht abbringen, auch diesem Stamm die Liebe Gottes zu bezeugen. 2 Jahre nach dem Mord konnte sie in einem Dorf des Stammes leben, auch unter Ängsten natürlich, und bezeugen, dass Gottes Liebe stärker ist als Angst und Hass. Viele Eingeborene kamen zum Glauben mit der Folge, und jetzt kann man genau hinhören, dass die Stammeskriege abnahmen und die blutigen Streitereien innerhalb des Stammes hörten bald ganz auf. Kein Mord und Totschlag mehr. Den Unterschied machte Gottes Wort, die Anknüpfung Gottes bei diesem Stamm. Aber Ausgangspunkt war eine Gesellschaft ohne jeglichen Bund mit Gott. Steuern wir so ganz allmählich darauf wieder zu? Jedenfalls sagt Jesus für die letzte Zeit an, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Ein Leben ohne Bund. Ein zweiter Gedanke. Nach unserem ersten ohne Bund, der zweite, der Bund auf steinernen Tafeln. Im Kern sind es die beiden Tafeln mit 10 Geboten, die Mose am Sinai als Bundesgrundlage erhielt. Drumherum gruppieren sich die weiteren Gebote, die das erwählte Volk in den 5 Büchern Mose, der Tora, wörtlich der Weisung erhalten hat. Das ist Israels Vorzug und 100-mal besser als keinen Bund mit Gott, wenn wir an das vorherige Beispiel denken. Nicht umsonst steht in 5. Mose 4, Vers 8 der Ausruf, wo ist so ein großes Volk wie das Volk Israel, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, Israels Vorzug. So ist das Festhalten und die Orientierung an den Weisungen Gottes 100-mal dem vorzuziehen, was sich heute im Zeitalter der sogenannten Postmoderne immer mehr einschleicht. Jeder macht sich selbst so sein eigenes Regelwerk, das passt. Und wenn mir dann meine eigene Regel in die Quere kommt, dann weg damit. So macht man doch das. Nein, die 2 Steintafeln und die Tora drumherum sind ein Israel und uns mit anvertrauter Schatz, sodass der Prophet Micha nicht mit Recht sagen kann, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist in seiner ganzen Breite und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist der Segen dieses Bundes, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Nur, wie kommt das, was auf den beiden Tafeln steht, in meine Hände und in meine Füße, dass ich es auch tue? Und in meinen Kopf und in mein Herz, dass ich mich auch gern dran halte? Da genau an der Stelle liegt das Problem des Bundes mit Steintafeln des alten Bundes. Und ganz bestimmt hat Israel das empfunden, als man dran ging an den weiß-blauen Gebetsschal. Wenn jeder fromme Israelit überlegt, wenn er sich an Gott wendet, auch noch exakt 613 Zotteln machte, eben genauso viele, wie es Gebote im jüdischen Gesetz gibt, damit man sie ja nicht vergessen soll, dass man sie abzählen kann. Wahrscheinlich haben sie viele auch auswendig gekannt. Alle 613 konnte man abzählen. Dieses Gebot möchte ich nicht vergessen. Und das Gleiche noch einmal, als man dran ging, sich lederne Kapseln an die Stirn zu binden, um ja immer dran zu denken, an das Gebot Gottes und an den linken Arm, weil der dem Herzen näher ist, dass man sich auch zum Herzen nehmen möchte, was auf den Tafeln steht. So in dem Bedürfnis, wie kommt das auch in mein Herz hinein? Doch nun das große Aber. Ins Herz ist trotzdem von Haus aus was anderes geschrieben, sodass Jeremia im 17. Kapitel seinem Volk den Satz entgegenschleudert, das Böse ist geschrieben, mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel des Herzens. Das hat Israel empfunden, dass im Herzen was anders drin ist, mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze geschrieben. Auch in meinem Herz ist es so. Daher kommt's, dass Jesu Hauptvorwurf gegenüber den Pharisäern deren Heuchelei ist. Dass sie zwar die Gebote um sich herum haben und im Herzen doch was anderes drin steckt. Ihr verzehntet Minze und Dill, ihr nehmt es ganz genau, also die ganz kleinen Sachen, aber lasst das Wichtigste beiseite, Recht, Barmherzigkeit und den Glauben, sagt er zu ihnen. Wie oft stimmt das auch für uns, dass wir so außengeleitet sind und deshalb das Herz seinen eigenen Weg geht. Deshalb und damit sind wir bei unserem nächsten Gedanken. Machte Gott, nachdem Israel seine Gebote 100-mal gebrochen hatte, noch einmal einen wunderbaren Anlauf. Jeremia darf mit unserem Bibelwort den ins Herz geschriebene neuen Bund ankündigen. Eine wahre Invasion der Liebe Gottes auf unser Herz ist das. Nur der Versuch eines Vergleiches. Der Australier Tony Lethbridge muss den Albtraum aller Eltern mit erwachsen werdenden Kindern erleben. Ihr Sohn Samuel kommt nicht wie geplant von einem Ausflug zurück. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Ausreißer handelt. Aber der Vater weiß, das passt nicht zu ihrem Samuel. Für 1000 australische Dollar heuert er in dem großen Land einen Hubschrauberpiloten an, der schon bald das Auto des Jugendlichen entdeckt, das 20 Kilometer von zu Hause von der Straße abgekommen ist. Der Direktor der Fluggesellschaft bescheinigte, vom Boden aus hätte man das Autowrack kaum entdeckt, denn es war einen Abhang hinuntergestürzt und lag weit unterhalb der Straße. 30 Stunden war der Sohn Samuel schwer verletzt im kaputten Auto eingesperrt, bevor er entdeckt und ins Krankenhaus gebracht wurde. Dass er heute lebt, hat er seinem Vater zu verdanken. Dem vergleichbar ist die Invasion der Liebe, die unser Vater im Himmel durch Jesus zu unserer Rettung startet, als er sein Leben riskierte, ja hingab, um uns zu retten. Wer das auch nur annähernd für sich versteht und für sich zu Herzen nimmt, diese Liebe, kann nachvollziehen, warum der Apostel Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist förmlich ausgegossen in unser Herz hinein. Nur diese Liebe hat die Macht, den bösen Text in unserem Leben umzuschreiben, in unserem Herzen, der da mit eisernem Griffel und diamantener Spitze bei jedem eingraviert ist. Diesen Text umzuschreiben, hat allein diese Liebe die Macht. Ja, es geschieht eigentlich noch viel mehr. Eine Woche vor Pfingsten werden wir besonders daran erinnert, im Heiligen Geist zieht eigentlich Jesus selbst in unser Herz ein. Er selbst kommt. Er übernimmt die Führung und bringt Erstaunliches zu Wege. Für ein kürzlich verstorbenes Gemeindeglied war in jungen Jahren seine kleine Schwester prägend. Das Kind war im Kindergartenalter, 4 oder 5 Jahre. Die im Kindergartenalter an Diphtherie starb, aber im festen Vertrauen auf Jesus ihren Weg in die Ewigkeit ging. Dieses kleine Kind. Und es hat den Mann geprägt. Für sein Leben. Ich weiß auch von einem 13-jährigen Sohn, der seiner Mutter, die tief im Sumpf des Aberglaubens steckte, nicht nur in rührender Weise Tees und Entspannungsbäder kaufte, sondern ihr auch das Vaterunser in die Küche, wahrscheinlich an den Kühlschrank hängte und ihr erklärte, das hilft dir, dein Hokuspokus bringt dich nicht weiter, der 13-Jährige zu seiner Mutter. Über weitere Schritte öffnete auch seine Mutter ihr Herz für Jesus und erfuhr Veränderungen. Spüren wir da nicht etwas von dem, was Jeremia ansagen darf? Klein und groß werden Gott erkennen, weil Gott in ihr Herz schreibt. Dem Vierjährigen, dem Fünfjährigen, er kann das. Hieß es ein 13-Jähriger, der unbelehrt, sondern ergriffen von der Liebe Jesu, einfach das Richtige sagt und tut seiner Mutter gegenüber. Das ist das Wunder des neuen Bundes, von dem in unserem Text die Rede ist. Noch ein letztes ganz kurz. Der vollendete Bund. Es ist schon merkwürdig, dass ganz am Ende der Offenbarung noch einmal der Satz aus unserem Abschnitt auftaucht, den die Ausleger die Bundesformel nennen, kommt auch sonst oft in der Bibel vor, ist die Bundesformel. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die Bundesformel. Eine letzte Vollendung des Bundes steht also noch aus. Dann nämlich, wenn das Böse gänzlich abgetan und vernichtet ist. Aber eine große und heilsame Veränderung hat sich schon abgespielt. Im alten Bund der steinernen Tafeln ist das Böse mit eisernem Griffel ins Herz geschrieben. Und Gott ist draußen vor der Herzenstür. Im Neuen Testament ist unser Herz Jesu Tempel und der Böse ist draußen vor der Herzenstür. Zwar knurrt er noch, geht umher und faucht wie ein brüllender Löwe, aber Jesus nimmt unser Herz ein. Das ist die Veränderung. Er greift Besitz von ihm und wehrt seine Angriffe ab. Der Unterschied zwischen alten und neuen Bund. Gerade jetzt vor Pfingsten ist diese Bitte die allerwichtigste, dass Jesus im Heiligen Geist mit seiner Liebe voll und ganz unser Herz einnehmen darf und dem Bösen zeigt, wer der Stärkere ist. So können wir auch ganz zuversichtlich dem Tag entgegengehen, an dem Gott seinen Bund sichtbar vollendet, wenn er das Böse ganz abtun wird aus dieser Welt. Amen.